mit Thies.
Samuel Finzi wurde bekannt durch Film- und Fernsehrollen wie Das Wunder von Bern. Er war der Polizeipsychologe mit eigener Radiosendung Fleming. Er war in mehreren Til Schweiger-Filmen zu sehen oder aber auch in Fritz Lang als Düsseldorfer Massenmörder Peter Kurten. Jetzt ist er an der Seite von Heino Ferch im Fernsehen im neuen Film der Almen-Reihe. Wir haben gesprochen über seine Heimat Bulgarien, was er über die Deutschen dachte, bevor er sich in Deutschland niederließ, wie er versuchte, in Deutschland Schauspieljobs zu finden, ohne die Sprache richtig zu sprechen und klingt Deutsch schön oder nicht? Da waren wir unterschiedlicher Meinung. Hallo nach Berlin.
Hallo so. Baden-Baden.
Ach, ich finde es so schön. Sie haben dieses diabolische Lachen. Quod-Erat-Demonstrant. Hören Sie das öfter?
Was diabolische Lachen?
Ja.
Mein eigenes? Da höre ich nicht so genau zu, aber wenn es so rauskommt.
Ja. So, also willkommen beim Radio. Radio mögen Sie ja, ne? Radio kennen Sie ja auch.
Das kenne ich.
Also,
schalte ich jeden Morgen an.
Na, auch als Fleming meine ich natürlich so.
Ach so, ja. Oh ja, oh ja, das kenne ich, ja. Klar.
Haben Sie damals ein schönes Radiostudio gebaut eigentlich dafür? Oder sind Sie irgendwo hingegangen?
Nee, wir haben bei Rias, glaube ich, da haben wir aufgenommen, gedreht. Und es war wunderschön. Oh, es war dunkel, es war genauso, wie ich mir das vorgestellt hatte. Ich muss zugeben, ich habe irgendwann mal davon geträumt. Nicht, aber ja, ich habe mir gewünscht, dass ich in einem Radiostudio, sein Studio sieht, so mit Menschen rede, die ich nicht sehe.
Mhm.
Und das ist dann plötzlich geschehen, als wir das gedreht haben.
Im Fernsehen zu sehen, als Carlos jetzt in Almen und das Geheimnis der Dalien, ein neuer Almen-Film. Carlos ist ja der loyale Diener, der enge Vertraute von Johann Friedrich von Almen, so ein Dandy, der dann auch Fälle löst. Genau. Sie sind so der pragmatische Typ. Dieser Dandy, der sich so gar nicht sorgt, obwohl er pleite ist. Ja. Könnte Ihnen das auch passieren?
Nee, mir nicht. Ich behalte den Überblick. Ja. Ich kann dandyhaft mich benehmen eventuell oder so für eine kurze Zeit.
Ja.
In so eine. Ich möchte mir die Möglichkeit behalten, es nochmal zu tun. Dann sagen wir es mal so.
Nochmal ein Dandy zu sein?
Ja, ja. Also wenn ich einmal anfange, dann höre ich für eine Weile auf. Und dann, ich möchte, und selbst wenn ich es nicht machen würde, möchte ich aber die Möglichkeit haben, es machen zu können.
Okay, also den Dandy haben Sie schon in der DNA?
Ja.
Wie sähe das denn aus bei Ihnen, so das Dandy-Leben?
Also ich würde jetzt nicht so viel Wert legen auf das Äußere. Mhm. Ich würde mich eher auf die Erlebnisse konzentrieren. Mir zum Beispiel, plötzlich möchte ich irgendwo hinreisen und steige ich in den Flieger und fliege irgendwo hin und ich miete einen Wagen und würde irgendwo hinfahren und schön essen und essen gehen oder in ein schönes Hotel gehen, irgendwie sowas. Also ab jetzt, wie gesagt, jetzt die Kleider oder die ganzen Utensilien würde mich nicht so sehr interessieren. Dann.
Sie haben jetzt die Weiber gar nicht erwähnt.
Also, die Weiber.
Gehört das nicht auch zum Dandy?
Oh, natürlich, ja. Das wäre natürlich angenehm, ja, natürlich, ja.
Kennen Sie?
Aber ein Dandy würde nie darüber öffentlich darüber sprechen.
Und das ist wieder wahr. Und das ist wieder wahr. Kennen Sie Geldsorgen aus so den Anfangszeiten als Schauspieler?
Ja, klar. Ja, ich kenne Geldsorgen. Die treten immer wieder. Also mehr die Sorgen als die Not, zum Glück. Aber man macht sich immer Gedanken, was wird in der Zukunft, werde ich wieder so viel zu tun haben wie jetzt? Es ist normal, glaube ich, bei jedem freischaffenden Schauspieler sich darüber Gedanken zu machen. Natürlich. Wie lange wird es ganz gut gehen? Und selbst wenn es gerade gut geht, wann wird es aufhören? Wann ist diese Glückssträhne irgendwie vorbei? Und wann scheint die Sonne nicht mehr?
Dann gehen Sie zurück nach Bulgarien, da scheint doch die Sonne bestimmt öfter, oder? Aus irgendeinem Grund habe ich das Gefühl, da scheint die Sonne öfter, aber das ist Blödsinn, ne?
Ja gut, der Sommer ist richtig heiß, das stimmt.
Ach, ich sag Ihnen, warum ich das jetzt denke im Hintergrund. Ja? Weil Bulgarien ja jetzt dieses wirklich neue Reiseland ist, das ja quasi überschwemmt wird von auch deutschen Touristen.
Ja, Billigtouristen.
Ne? Genau.
Ja, es ist jetzt nicht lobenswert, aber gut, einiges ist kaputt gegangen da, vor allem was den Tourismus betrifft und die ganze Küste ist so zugebaut wie damals in Spanien und dieselben Fehler wurden begangen und es hört nicht auf leider, es werden sogar Naturreservate fallen da zum Opfer und Also das ist unangenehm. Aber das ist ein Thema, wenn ich da anfange, da kenne ich keinen Halt mehr.
Da würde ich ja, dass die denken, dass die EU da einschreitet mit den Naturreservaten.
Ich würde sehr hoffen, aber am liebsten wäre es mir, wenn die Menschen von allein drauf kommen würden, die da leben. Es gibt natürlich Aktivisten, die dagegen kämpfen, aber es ist, man kommt schwer gegen die Korruption an und so viel dazu.
Die Realität, die sei noch nie etwas gewesen, das er geschätzt habe. Das hat der Almen ja mal gesagt. Was machen Sie denn, wenn die Realität nervt?
Trinken Bier.
So einfach geht das? Genau. Reicht da schon eins?
Wenn die Realität nervt, dann spiele ich eine Vorstellung.
Wenn hoffentlich gerade eine auf dem Plan steht natürlich, ne?
Ja. Aber zum Glück steht die meine an.
Die Zusammenarbeit mit Heino Ferch, die sieht auch schon, wenn wir einfach nur das fertige Produkt anschauen, sieht eigentlich nach einer Menge Spaß aus.
Ja, das ist es auch.
Welche Situationen bei den Almen-Dreharbeiten machen Ihnen besonders Spaß?
Das Abschminken, wenn ich dabei vorbei ist.
Na, das hört die Produktion aber gerne. Den Finzi, den müssen wir austauschen.
Nein, es ist tatsächlich mit Heino, es ist wunderbar zu arbeiten, weil wir haben uns getroffen bei einem Film, praktisch unsere erste Zusammenarbeit war bei diesem, ich weiß nicht, vielleicht haben Sie schon davon gehört.
Fritz Lang.
Und eigentlich, dass ich bei diesem Projekt dabei bin, das war auch Heinos Idee, glaube ich. Ich meine bei Almen. Und deswegen, irgendwie stimmt zwischen uns die Zusammenarbeit. Wir sind mittlerweile befreundet und es ist alles gut. Manchmal passieren solche Sachen im Leben. Man trifft auf einen Menschen, den man sehr schätzt und mit dem man vor allem sehr gern Zeit zusammen verbringt. Weil in unserem Alter ist das schon sehr wichtig.
Ah ja, so alt sind Sie.
Nein, ich sage nicht, dass ich alt bin, aber überhaupt nicht. Aber umso mehr Zeit vergeht, desto wichtiger wird es einem oder mir, mit wem ich meine Zeit verbringe.
Naja, natürlich.
Oder?
Ja, absolut.
Und schon eine gute Arbeit, die wir da zusammen haben.
Ja, was haben Sie denn dem Carlos noch mitgegeben? Also als Schauspieler, und Sie arbeiten ja, glaube ich, auch so, da nimmt man ja erstmal das, was verlangt wird, was im Skript auch drin steht. Und dann nimmt man aber auch gerne auch mal so ein paar Dinge dazu, die man ja auch selbst noch entwickelt, eventuell auch erst am Set. Was war es beim Carlos?
Meine grünen Augen.
Ah ja, die gab es vorher noch nicht, ne? Haben Sie Kontaktlinsen? Nee, die sind echt, ne, die grünen.
Ja, und ein Schnauzer habe ich mir wachsen lassen für den Carlos. Der wird mittlerweile geklebt, ja, genau, ja. Das habe ich ihm mitgegeben.
Das ist aber auch unangenehm, oder? Diese ganzen Haare, die im Gesicht dann kleben?
Nein, überhaupt nicht.
Echt nicht? Das juckt immer. Das juckt und kratzt.
Nein. Das macht unsere Maskenbildner schon sehr gut. Also es ist, die macht schon ziemlich perfekt. Die sind wie meine. Als ob ich das, mir das, mein Schnurrbart wachsen lassen habe. Schon so. Und was noch? Carlos, ich weiß nicht, was kann ich über Carlos noch sagen? Das ist eine Figur, die ein bisschen anders ist, als die im Roman beschrieben ist von dem Autor, von Martin Suter. Das kann man nicht sagen jetzt direkt, dass ich ein Guatemalteke bin, nicht, wenn man mich so anschaut. Aber er kommt aus Guatemala, es muss nicht heißen, dass er Guatemalteke ist.
Das stimmt, aber ich wäre jetzt auch nicht auf Bulgare gekommen bei Ihnen. Ich hätte auch gedacht, Sie sind Deutscher.
Das Ding ist, man kann alles behaupten. Also, das ist das Schöne bei Carlos. Man kann sagen, er kommt aus Guatemala, aber vielleicht ist er hingezogen, vielleicht ist er Franzose, Italiener, keine Ahnung. Oder man weiß es nicht. Und das ist schön, man muss sich Fragen stellen über ihn, aber man muss nicht alles beantworten.
Ihr Vater...
Was ist er?
In Bulgarien ist er.
Ist was mit ihm passiert?
Nein, geht ihm gut. Er ist in Bulgarien, es geht ihm auch richtig gut. Die Leute kennen ihn auch noch, denn er ist ja ein sehr, sehr bekannter Schauspieler. Was hat der Ihnen mitgegeben, denn eigentlich wollten Sie vor allem Regie machen eigentlich so und gar nicht Schauspielerei als erstes, haben Sie aber dann trotzdem gemacht, weil es halt ging.
Was hat er mir mitgegeben? Erstmal hat er mir...
Die grünen Augen?
Nee, die seine sind eher braun. Aber es hat mir erstmal die gewisse Kriterien angeschafft, was sein Verhältnis zur Arbeit, das habe ich von ihm vielleicht am meisten mir abgeguckt.
Und was ist so der wichtigste Aspekt, wenn Sie sagen, das Verhältnis zur Arbeit.
Ja, also, das ist das Wichtigste.
Also reden wir von pünktlich kommen oder?
Ah, nee, darum geht es nicht. Also pünktlich, mein Gott, das ist ja pünktlich. Muss man sein. Manchmal ist es auch, ist ja auch nicht immer.
Überbewertet.
Ja, ne? Ist ein bisschen überbewertet. Wobei, es ist respektlos. Ich mag das nicht. Weil ich mag nicht warten. Ich kann verzeihen, 5, 10, 15 Minuten. Aber es ist jetzt bei einer Probe zum Beispiel. Aber eben, diese Konzentration ist mir wichtig. Diese, sich da einer Sache so fanatisch zu widmen, dass nur so entstehen gute Sachen, glaube ich.
Sie sind damals aus Bulgarien nach Deutschland dann gekommen, sprachen auch noch überhaupt gar kein Deutsch, haben es dann wirklich...
Doch, ich habe 1,5 Monate Privatunterricht genommen in
Bulgarien. Das ist ja nichts. Bei dieser schwierigen Sprache,
sagen Sie,
die ja auch noch dazu relativ hässlich klingt, wer? Eigentlich, das Deutsche.
Wieso hässlich?
Der Deutsch ist doch so hart und eckig.
Das
und
stimmt nicht.
Da ist doch gar keine Musik eigentlich.
Naja, hören Sie mir mal zu.
Ja, wie klingt denn das... Wie klingt denn das Bulgarische im Vergleich zum Deutschen?
Ganz anders.
Da habe ich ja gar keine Ahnung.
Für manche würde ich mir sogar vorstellen, dass sie noch härter klingt als die Deutschen.
Auch das noch?
Ja. Wissen Sie, manchmal klingt Bulgarisch wie Portugiesisch.
Ah.
Nur dass die Sprachen gar nichts miteinander zu tun haben. Ne? Das ist Portugiesisch immerhin eine romanische Sprache und Bulgarisch ist slawisch. Aber die gewisse Konsonanten und Vokal klingen ziemlich ähnlich. Und so die Kombination aus Lauten sind echt manchmal sehr, ja, man kann sagen, was sind das jetzt, Bulgaren oder Portugiesen, die da reden? Das ist echt lustig.
Ja, aber Sie wollen mir nicht erzählen, dass Sie jetzt einfach nach 6 Wochen Privatkurs einfach locker mal das Deutsche sich drauf geschafft haben?
Nee, eben nicht. Das führte zu einigen Missverständnissen. Aber,
oh, welche zum Beispiel? Welche zum Beispiel? Größtes Missverständnis in der deutschen Sprache, in Ihrer Anfangszeit?
In der deutschen Sprache nicht. Man muss ja die Heirat beantragen, nicht? Man
sitzt auf dem Standesamt oder
auf dem Standesamt, ja. Der Beamte saß uns gegenüber, fragt am Ende, ob wir wiederum irgendwelche Fragen haben.
Ja.
Also habe ich gesagt, ja, ich würde nur wissen, ob man die Scheinehe in Bulgarien dann legalisieren muss. Und er guckte mich, drehte seinen Kopf und meine Frau trat mich unterm Tisch auf die Beine und sagte, nee, wir haben keine Ahnung. Dann sind wir rausgegangen. Sag, was redest du denn da? Fragte ich. Ich wollte wissen, ob die Scheinehe dann legalisiert werden muss in Bulgarien. Ah, meinst du Eheschein? sagte sie. Den Eheschein. Ach ja, genau das meine ich, genau, ja.
Oh Gott.
Und wir haben dann 3 Wochen gezittert natürlich, ob wir die Erlaubnis kriegen. Aber haben wir bekommen natürlich, weil der muss sich ja gedacht haben, so einen Idioten kann es ja nicht geben, der so direkt fragen würde, wenn es tatsächlich darum geht.
Das ist wohl wahr.
Jetzt, also Sachen.
Jetzt hatte ich gerade gedacht, dass Sie sagten, und nach 3 Wochen hat meine Frau es sich dann anders überlegt. Ich dachte, der Satz würde gerade so weitergehen.
Das hat sie nicht.
Das hat sie nicht. Bis heute nicht?
Naja, es ist ein bisschen anders geworden.
Ja,
aber
okay, so. Gut.
Ja, wir waren 14 Jahre zusammen.
Also, sag ich mal, von dieser Anfangszeit, als Sie wirklich auch als Schauspieler versucht haben, der eigentlich gar kein Deutsch konnte, so auch Jobs zu bekommen und seinen Lebensunterhalt damit zu verdienen, haben Sie es aber wirklich geschafft bis zum Schauspieler des Jahres, dann irgendwann viele Jahre später. Mhm. Das wird auch in den bulgarischen Medien natürlich zur Notiz genommen. Ja. Oder ne? Ich finde es erstaunlich, habe ich irgendwo gelesen.
Ja, klar.
Ich meine, dass die das registrieren, dass die das überhaupt interessiert.
Ja, die interessieren sich für jeden Schwachsinn. Ja. Sobald sie hören, dass irgendein Bulgarien irgendwas... Aber das ist eben dieser Komplex der kleinen Länder, die interessieren sich jahrelang nicht für einen oder für das, was man tut, sondern plötzlich, wenn man eine Auszeichnung kriegt, das ist irgendwie... Aber wiederum interessiert mich das nicht, ob sie sich da aufregen oder nicht, mir wurscht.
Was war der erste denn wirklich sehr große Job, den Sie in Deutschland gehabt haben? Also am Anfang ging es, glaube ich, für so ein kleines Projekt und dann war das aber erstmal vorbei.
Die erste große Rolle war am Staatstheater in Köln, das war Die Möwe.
Mhm.
Von Regie Dimitar Gottschew damals.
Landsmann.
Auch, ja.
Aus Moment,
Bulgarien, genau.
Ist das der Gottschew, der sich irgendwann mal so die Pulsadern aufgeschnitten hat, so aus Spaß?
Nee. Ach so, ja, da gibt oh ja, also zusammen mit Kresnik, genau.
Ach, der ist
nicht
das?
Nicht die Pulsadern, aber so, ja. Also. Die Kante aufgeschnitten. Ja, das ist der, ja, genau.
Okay, das war Es war jemand gestorben, glaube ich, oder?
Es war Heiner Müller, der gestorben ist.
Heiner Müller, der Theatermacher, der war gestorben. Und warum wollte er da?
Weil die besoffen waren, ganz einfach. Weil der Kresnik aus großer Verzweiflung und noch größeren Mengen Alkohol zu einem Glas oder einem Messer gegriffen hat. Und Gottsche wollte ja nicht nachgeben, oder als Balkanese, da hat sie auch Okay. Aber gut, er soll nicht damit nur in den Annalen der deutschen Theatergeschichte bleiben. Er war ein großartiger Regisseur und ein großer Freund und ich verdanke ihm viel.
Also ein Kompagnon, glaube ich, der sie über, was weiß ich, 20 Jahre begleitet hat. 25 Jahre, sie haben immer wieder Projekte zusammen gemacht. Ohne den, wo wären sie heute wohl?
Oh, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, wir haben fast 30 Arbeiten zusammen. Aber er hat mir wahnsinnig viel Raum eröffnet, wie er sagte.
Es ist ja auch schade, Ihre Eltern, die ja vermutlich kein Deutsch sprechen, es sei denn, sie haben sie gezwungen, das zu lernen, die können ja wirklich den Sohn Samuel ganz selten mal in so einem Originalfilm erleben und genießen. Ist ja auch irgendwie schade, ne?
Ach, auch nicht so selten. Nee? Also ich habe einige Filme da gedreht insofern. Also okay. Und ich gastiere sehr häufig dort mit Inszenierungen, die wir natürlich in Berlin oder wo auch immer gemacht haben. Und ich war mindestens, glaube ich, schon 10-mal dort auf Gastspiel mit verschiedenen Arbeiten.
Okay. Ja, das auf muss, der Bühne. Das muss dann reichen. Was haben denn Ihre Eltern dazu gesagt damals, als Sie nach Deutschland gegangen sind? Denn sagen wir mal, wenn die Mauer damals nicht gefallen wäre, dann wäre Ihr Visum, das Sie hatten, ja irgendwann ausgelaufen.
Richtig.
Und was wäre dann? Was hätten Sie dann gemacht?
Ich wäre sowieso woanders gelandet, aber nicht
in Bulgarien geblieben. Also nicht in Bulgarien.
Ja.
War das so einengend?
Für mich war das schon klar mit 12 oder 13, dass ich da nicht bleiben werde.
Trotz der Künstlerkreise. Eigentlich hatten Sie ja so
genau
die coolen... Ach so, gerade deswegen, weil ich dachte, da sind die coolen Leute. Die Mutter ist ja auch Pianistin.
Aber zu wenig.
Zu wenig?
Ja, ich meine, es ist eine kleine Gesellschaft. Man kennt ja immer alle und will man ein paar andere Menschen kennenlernen auf der Welt.
Okay, und dann aber mit 13. Also das klingt aber so früh.
Ja, ja.
Aber warum zog sie raus? Also was war so das ganz Konkrete, was sie auch gelockt hat in die Welt hinaus da? Gab es da irgendwas, was sie bewundert haben aus der Distanz?
Ich hab einfach Filme geguckt und wie alle anderen Teenager Musik gehört. Ich habe mich informiert, so gut wie es war. Yeah. Die Information, ich habe das Mögliche getan, um mich auf dem Laufenden zu halten. Mhm. Was so passiert in der Welt, weiß ich nicht, ob das genug war. Jedenfalls genug, um festzustellen, dass da draußen irgendwo das richtige Leben abläuft und nicht hier. Also damals dort in Bulgarien.
Was hatten Sie denn für ein Bild von den Deutschen damals?
Ein lustiges.
Wirklich? Aber warum?
Deutschen waren Menschen mit vergoldeten Brillen, die O-Tannenbaum sangen und ab und zu mal Hände hochschreien in sowjetischen Kriegsfilmen. Das ist so, das war mein Bild.
Und dachte, witzig. Aber das ist schön, dass uns ausnahmsweise mal jemand als lustig beziehungsweise vielleicht auch humorvoll betrachtet. Das haben wir ja nicht so oft lange gehabt.
Naja, es gab das Klischee, wie ich sagte, also die Nazi-Soldaten, die Bösen, die gegen die sowjetischen Helden gekämpft haben. Und es gab dann irgendwann in der 70er fiel der Name RAF, das war in den Nachrichten, so in den 70er. Das wusste man. Die allgemeine Bildung, Literatur und Musik.
Okay, ja, natürlich, klar.
Das schon. In der Schule, zu Hause und so weiter. Aber bei mir persönlich war da nicht viel mehr.
Gab es denn Menschen aus der DDR, die Sie irgendwo...
Oh ja, ich hatte einen sehr guten Freund.
Jetzt, in der Urlaubszeit?
In der Urlaubszeit. Ich hatte einen sehr guten Freund. Ich weiß nicht, ich glaube, er war hier aus Berlin. Dessen Vater war ein Deutscher, die Mutter Bulgarin, glaube ich, den ich immer im Sommer traf. Und er hat mir einmal... Das ist ja lustig, was ich erzähle. Er hat mir einmal... In Bulgarien gab es nicht diese Schüssel, mit dem man auf den Schnee so runterrodeln kann. Diese Bobsleigh oder wie.
Okay, so ein Bobsleigh.
Also. Ja, genau. Und das hat er mir einmal mitgebracht, was ich das unbedingt haben wollte.
Wie, das gab es in der DDR?
Das gab es in der DDR, können Sie sich mal vorstellen.
Dann gab es das eher als bei uns.
Ja, so eine Schüssel, also eine Plastikschüssel. Ja. Das gab es in Bulgarien nicht zum Beispiel. Und das hat er mir... Bestimmt hat es so 10 DDR-Mark gekostet oder so, keine Ahnung. Aber das hat er mir mal mitgebracht, weiß ich noch. Ja, ja. Und er hat ja auch, sein Vater trug diese Sandalen, diese Jesus-Sandalen. Und die
mit Socken natürlich.
Daran kann ich mich nicht erinnern, aber ich kann mich an die kurze Hosen erinnern, die ausgeschnittenen Jeans und so.
Ganz anders als in Bulgarien. Hat da keine kurze Hosen anders angehabt?
Die war etwas länger.
Okay.
Die war schon extrem ausgeschnitten.
Ah, wie schön. Haben Sie eigentlich noch die kleine Wohnung in Sofia?
Hab ich.
Haben Sie noch, deren Fußboden ja aus Brettern einer Theaterbühne besteht?
Richtig.
Finde ich toll. Wie sind Sie daran gekommen?
Das war Zufall. Also, weil die Arbeiter, die ich da damals beauftragt habe, die Wohnung zu renovieren, die wollten mir ein Laminat verlegen und ich hätte sie fast umbringen wollen. Und dann habe ich gesagt, könnt ihr nicht was Altes finden, so alte Dielen, ihr kennt doch so Häuser in Sofia. Boah, wir haben neulich die Bühne von dem Theater der Satire renoviert. Ich hab mal die Bretter mitgenommen, sagte der. Und sag, ja, bitte, her damit. Also, und da sind die Bretter auf diese Bühne, hat mein Vater gespielt vor, keine Ahnung, 40 Jahren.
Ach, sogar das?
Ja, ja.
Sogar das.
Die waren voller Nägel. Die müssten jeden einzelnen Nagel rausziehen. Weil da, ja eben, um die Sachen zu befestigen auf dem Boden. Nicht?
Ja.
Aber es sind schöne, dicke Bretter, ey. Das sind echt toll.
Wie oft sind Sie in Bulgarien? Ich meine, Sie sind wahrscheinlich einer von den Sommerbulgaren.
Oder
auf die schaut man auch
so. Ja, ab und zu ein Wochenende kann ich auch dafür bringen. Aber ja, jetzt im Sommer wahrscheinlich noch eine Woche wieder mit meinen Kindern. Und
so. Ja. Aber spüren Sie das, dass jemand durchaus mal denkt irgendwie, das ist ja einer, der kommt ja immer nur zum Sommer her, wenn es dann so schön wird. Und den Rest der Zeit ist er außer Landes. Aber es gab es früher, oder was?
Das gab's. Wir wurden auch, deswegen gibt es diesen Begriff Sommerbulgaren. Aber ich meine, das Land ist zusammengeschrumpft. Von 8,5 Millionen leben da mittlerweile 6. Mhm. Und die Menschen versuchen irgendwo anders ihr Leben zu verdienen. Und es wird hoffentlich besser in der nächsten Zukunft. Aber momentan sehe ich da ein bisschen schwarz.
Samuel Finzi, auch wenn wir zum Schluss was nicht so Schönes angesprochen haben und schwarz sehen, ist das trotzdem...
Ich meinte das Schwarze Meer.
So ist gut. So ist gut. Samuel Finzi, der mittlerweile seit vielen, vielen Jahren in Berlin zu Hause ist, dann Dankeschön für heute. Er ist zu sehen im Fernsehen an der Seite von Heino Ferch, jetzt wieder in einem neuen Film, in einem neuen Almen-Film, Almen und das Geheimnis der Dahlien. Dann Dankeschön für heute. Viele Grüße nach Berlin und vor allem einen schönen Sommer auch mal in der alten Heimat dann.
Dankeschön. Ihnen auch. In der neuen Heimat.
Neu, alt. Heimat ist doch da, wo das Herz schlägt.
Nee, wo man die Rechnungen bezahlt.
Okay.
So.
Ja, wenn man sie bezahlt. Was ist, wenn man sie nicht bezahlt? Hat man dann keine Heimat?
Ja, dann ist man heimatlos. Umso besser.
Philosophie mit Samuel Finzi. Ab Sonntag vormittag.
Ja, tschüss.
Talk mit Thies.